Ja, unser nächster Vortrag von einem völlig Unbekannten, den man noch nie gehört hat. Aber irgendwie ist er jedes Jahr da. Also fast jedes Jahr.
Ihr seid vor der Haustür.
Er ist vor der Haustür, okay. Ja, unser nächster Vortrag von Per Heinlein. Totalschaden, ein gehackter Server auf dem Tisch. Ja, ich bin ganz gespannt. Hoffentlich nicht einer von uns. Und viel Spaß.
Ja, hallo, ich grüße Sie. Ich bin von der Menge der Fülle hier im Saal tatsächlich auch etwas überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt, vielleicht liegt es auch nur daran, dass alle anderen Vorträge gerade Mittagspause haben. Und wir die Einzigen sind, die hier noch senden. Jetzt um 12. Ich habe Ihnen einen Vortrag mitgebracht, vielleicht auch ganz schön als Mittagspause, als Ausklang, eine wahre Geschichte, die uns jetzt vor ein paar Wochen mal passiert ist oder wie sie uns regelmäßig passiert. Und wir hatten mal das Bedürfnis, diese Geschichte einfach mal zu erzählen. Kleine Vorwarnung für die, die sich viel mehr damit der Materie auskennen, das ist jetzt echt kein forensischer Vortrag. Also dann, wer jetzt hier wirklich sagt, hey, wie funktioniert Forensik und so, der ist ja falsch, das will ich hier auch gar nicht leisten oder mir anmaßen, weil ich bin auch kein Forensiker. Das ist einfach nur die normale Geschichte aus Sicht eines Admins mal nacherzählt oder jemanden, der so ein System dann mal auf den Tisch kriegt und was da so passiert ist. Vielleicht auch mit der Idee, ein paar Anregungen zu kriegen, worauf man mal zukünftig so ein bisschen achten könnte. Ja, dazu muss man vorweg sagen, das basiert auf einer wahren Begebenheit. Jetzt hier vor mittlerweile 3 Monaten, Weihnachten, Silvester, begann das Ganze. Die hat sich fast genauso abgespielt. Ich musste natürlich ein paar Details weglassen, weil sie sonst irgendwie den Kunden irgendwie da exponiert hätten, um den das da gegangen ist. Den kennt ja noch keiner, aber wenn das irgendwie rauskommt, ist das natürlich doof. Ein paar Sachen habe ich auch in der Reihenfolge jetzt in dem Vortrag vertauscht. Wer genau hinguckt, sieht vielleicht ab und zu, dass da Zeitstempel in den Listings springen. Einfach weil wir erst irgendwas schon gefühlt geahnt oder gewusst haben und ich dann erst später mal mit einem Cut and Paste das Logfile von dem Verzeichnis gezogen habe und den Beweis ein bisschen später gesichert habe dafür. Insofern nicht wundern, da gibt es ein paar kleine Sprünge drin, weil das einfach dann teilweise rückwärts abgelaufen ist sozusagen. Damit es da keine Missverständnisse gibt, keiner der Listings hier lässt irgendwelche Rückschlüsse auf wahre Server oder Begebenheiten zu. Also ich habe alles an Zahlen vertauscht und verdreht und geixt. Sollten Sie glauben, irgendwas erkennen zu können, kann ich Ihnen gleich sagen, ist das ein Irrtum. Das ist ja natürlich so wie bei jedem richtigen Filmvorspann, muss man das ja vorher sagen, bei einer wahren Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden Systemen oder Personen sind rein zufällig nicht beabsichtigt und kein Hinweis auf die Identitäten. Und wo wir jetzt schon so im Film sind, und Film ist der rote Faden auch für diesen Vortrag, natürlich haben wir auch keine Tiere dafür getötet oder was. Also, beginnen wir mit der Story. Wie geht's los? Ja, ein grauer Dezembertag, ein Webshop-Server bei Server4U. Vorweg schon mal, nein, Server4U hat damit echt nichts zu tun. Ja, kein schlechtes Wort über die, erzähle ich nachher noch. 28. Dezember, nein, die haben da echt nichts mehr mit zu tun. Ja, 28. Dezember, Kunde ruft an, mein Server4U-System ist gesperrt, da haben die auch richtig reagiert, also wirklich kein schlechtes Wort. Von dem aus gingen Angriffe aus, Server4U hat das festgestellt, die haben das Ding dann einfach firewallmäßig abgeklemmt, der Kunde kam nicht mehr rauf, kam auch sonst nicht irgendwie weiter, was da schiefgelaufen sein sollte und rief dann irgendwann einfach bei uns an. Der hat dort einen Webshop drauf betrieben, hat natürlich gesagt, ey komm hier, Feiertage, mein Geschäft geht flöten, ne? Leute sollen ja alle einkaufen, wenn sie zu Hause sind und so. Und dann schlug der eben bei uns auf. Wir haben daraufhin dann erstmal Kontakt mit Server4U aufgenommen, weil irgendeiner muss uns erklären, was überhaupt passiert ist. Der Kunde konnte es nicht. Das ist dann immer ganz schön, wenn die Support-Hotline, also die Zentralnummer von Server4U, erstmal seufzt, wenn man den Kundennamen sagt. Dann merkt man so, ja, da gab es schon Gespräche. Wir haben dann gesagt, guten Tag, wir sind's, sperrt uns den mal frei. Und die haben gesagt, oh ja, und haben das dann auch sofort gemacht, beziehungsweise das konnte man dann auch so über so ein Webinterface tatsächlich auch machen. Also die haben damit nichts zu tun oder haben auch astrein reagiert bei der ganzen Angelegenheit. Ab da waren wir dann drauf, haben uns dann per SSH eingeloggt, nachdem wir mit größerem Aufwand rausgekriegt haben, was das Passwort ist, weil das wusste der Kunde auch nicht so ganz. Aber Also über den Plesk konnte man den zurücksetzen, konnte das Passwort dann killen über die Rettungssystemstelle und dann irgendwann waren wir dann drauf. So, das Erste, was da natürlich erstmal auffällt, ist, wir haben eine Shadow-Datei, die erst vor kurzer Zeit aktualisiert worden ist. Das ist natürlich, wenn man das als allererstes erstmal so sieht, was, wo man sich so denkt, so, oha, ja, weil dafür brauche ich erstmal Root-Rechte, um da irgendwie ranzukommen und das zeigt natürlich erstmal, dass das jetzt nicht irgendwie nur so ein PHP-Skriptchen war oder sowas, sondern dass da irgendjemand offensichtlich Spaß gehabt hat. Und das zeigt erstmal, in welchem Gebiet man sich da irgendwie bewegt. Ne? Ist natürlich auch schön hier, 25. Dezember, Feiertage und so weiter und so fort. Da ging es halt los. Ja, der zweite Blick natürlich dann erstmal auch von außen. Wie sieht das so aus? Was haben wir da für Dienste? Kleine Grundbestandsaufnahme ist natürlich ein Listing, was ich jetzt umbrochen habe. Es läuft so ziemlich alles, was man so auf einem Webshop LAMP Root Server braucht. Ne? Samba-Freigaben, PostgreSQL-Datenbanken, ein Maildienst und was man da so alles hat. So ein bisschen Plesk-Kram und so weiter und so fort. Also das ist hier zwar gefiltert, aber es lief tatsächlich irgendwie so ein RPC-Bind und so noch dahinter. Wofür, weiß keiner. DNS-Server ist auch, also alle Lampen an auf dem System. Ne? Erstmal nichts Verdächtiges, aber natürlich genau so, wie man sich das so vorstellt und wie das so Best Practice ist für einen Root-Server. Ja, dritter Blick, wenn man sich da ein bisschen umguckt. Wir sind durchs System gewandert, haben uns ein bisschen umgeschaut. Wie gesagt, jetzt keine Forensik, wir haben das Ding auch nicht sonst wie abgezogen, sondern haben uns nur als Admins drauf bewegt. Schauen wir mal an, was da so im Plesk-Ordner so drin liegt, weil das ist ja das, wo auch so Conjobs und Templates drin laufen. Und da sehen wir natürlich diverse Dateien, die jetzt hier am 23. Dezember auch aktualisiert worden sind. Ja, das ist natürlich erstmal komisch, fällt erstmal auf. Das sind aber jetzt tatsächlich alle irgendwelche aktuell eingespielten Updates gewesen. Also das sind tatsächlich irgendwie Original-Plesk-Dateien, die da liegen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch hier unten am 23. abends um 8:15 ein Skript mit einem schon sehr bezeichnenden Namen, was also irgendein Flooding oder sonst irgendwas machen soll. Und auch ganz oben haben wir hier noch irgendwelche Dateien, wenn man da auch mal reinguckt in die Mail-Header. Das sind dann schon die, wo im Copyright oder was auch immer das sein soll, schon Groß- und Kleinbuchstaben gemixt im selben Wort drinstehen. Also man weiß dann schon, mit welcher Ursprungsgruppe man das dann ungefähr zu tun hat. Das sind irgendwelche Perl-Skripte, diese UDP-Flooding und was weiß ich nicht alles gemacht habe. Also so der Baukasten zum Spaß haben, so ein bisschen. Das zeigt natürlich auch erstmal, okay, wir haben ja tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Die Dateien gehören auch root und nicht irgendwie einer unprivilegierten User-ID aus dem Webspace. Das heißt, hier war tatsächlich jemand erstmal richtig drauf. Das Listing geht noch weiter, das passt jetzt nur nicht auf eine Seite. Hier unten haben wir auch noch so ganz süßen Kram, UDP-Illusion und so weiter und so fort. Also das übliche Gedöns, was man da so haben kann, wurde dort irgendwie mit reingeladen oder drin versteckt. Gut, kümmern wir uns natürlich um die Logfiles. Wo kommt das her, wer war da drin, was findet man da so? Und wenn man sich da natürlich erstmal das Logfile anguckt, dann findet man erstmal viele SSH-Logins, weil wir haben ja vorhin schon gesehen, wie sich das für einen guten Server gehört. Der SSH-Port ist natürlich weltweit offen und erreichbar gewesen und darum gibt sich auch mehr oder weniger schon seit vielen Monaten die gesamte Welt am Port 22 die Klinke in die Hand und guckt mal, ob sie reinkommt. Das heißt, das ist natürlich das Nadel-im-Heuhaufen-Problem, was man da hat, aber man kann natürlich schön erstmal nach einem Login greppen und wenn man das dann eben hat, dann stellt man erstmal fest, so hey, unter 50.000 oder 250.000 Fehlversuchen gibt es komischerweise einen, der funktioniert hat und der auch komischerweise zeitlich in einem guten Zusammenhang steht zu dem, womit das hier zu tun haben. Der hat sich also tatsächlich mit einem Root-Passwort hier angemeldet. Oha. Und natürlich darunter dann auch gleich, ich habe das hier ein bisschen zusammengekürzt, ne, da springt die Zeit so ein bisschen, er hat dann auch das Passwort geändert und das ist ja das, was wir vorhin auch in der Shadow-Datei schon gesehen haben. Ja. Was sagt uns das jetzt erstmal an der Stelle? Ah, irgendwie hat ein Angreifer das Root-Passwort gehabt, woher auch immer. Hat er den Rechner von dem Admin oder Ex-Admin da irgendwie kompromittiert, hat das einfach nur geraten oder sonst was. Irgendwie ist er in Besitz von diesem Passwort gekommen, hat sich darüber amüsiert und hat den Server dann genutzt, um so ausgehend SSH und Denial-of-Service-Angriffe zu fahren, so Traffic zu generieren und als Relay weiterzugehen, dass es da was gelaufen ist. Erster Workaround erstmal, klar, ich bin Gast auf dem System, ich kann das nicht umkonfigurieren, 19 und sonst was, ich war ja nur erstmal angewiesen, das Ding wieder an den Start zu kriegen, soweit erste Hilfemaßnahme sozusagen zu machen, dass Server4U die wieder freisperrt. Wir haben also erstmal durch eine ganz banale IP-Tables-Regel erstmal den Zugriff auf Port 22 gesperrt oder halt nur noch für uns offen gelassen, damit das erstmal zu ist. Das ist natürlich keine Reparatur und nichts, das ist einfach nur erstmal mit Klebeband die aufgebrochene Haustür wieder ein bisschen zugepappt, aber ab da müsste man jetzt natürlich viel Zeit reinstecken, weil wie ist das entstanden, wie ist der Root gewesen, was hat er sonst noch alles gemacht. Das war aber erstmal an der Stelle nicht unser Auftrag, Kunde ist König. Ich hatte nur den Auftrag für zunächst 2 bis 3 Stunden, das irgendwie wieder an den Start zu kriegen, damit der Webshop läuft und dann anschließend, um irgendwie nachzudenken, was man jetzt da für eine Konsequenz irgendwie draus zieht. Aber das muss der Kunde dann auch beauftragen und solange habe ich da auch kein Recht, da irgendwie tiefer einzugreifen und verbrenne mir da auch nicht die Finger dran. Das heißt, der Kunde wollte das aber eben auch nicht. in dem zeitlichen Auffang und damit auch mit dem finanziellen Aufwand. Nach Rücksprache mit dem Kunden haben wir gesagt, so, das ist wieder freigeschaltet. Erstmal ist da der Zugriff jetzt wieder zu. Es ist alles Mögliche installiert. Wir können für nichts garantieren. Der Kunde hat dann auch selber gesagt, ja, wir wollen das eh alles mal neu machen und so weiter und so fort. Aber ist erstmal da und so weiter. Auftrag erfüllt. Patient auf der Intensivstation, aber in einem stabilen Zustand. So ungefähr war da das Fazit. So, was passiert bei jedem guten Film? Wenn man glaubt, die Geschichte ist zu Ende, geht es erst richtig los. Teil 2. Die Story geht weiter. Ein paar Tage später, und jetzt muss ich mal mitleidsheischend fragen, ja, Sie beachten bitte das Datum, 1. Januar, 2 Uhr nachts. Ja. Kommt eine E-Mail vom Kunden so, ey, also Originaltext, unser Server ist schon wieder geblockt und gesperrt. Sie waren da noch drauf, was ist da los? Gut, das liest man dann so nachts, denkt sich so, ja, okay, nachts um 4, locken wir uns ein. Ja. Nee, also in einem administrationsfähigen Zustand, möchte ich betonen. Nein. Da haben wir Rufbereitschaft. So, das Komische ist erstmal, der SSH-Port von außen ist zu. Trotzdem war da ordentlich was zu Gang. Und an der Stelle denke ich mir so, oh scheiße, da ist da irgendwie doch noch mehr irgendwie im Busch gewesen. Was machen wir nun? Also, schauen wir mal rein. Netstat, ne, Sie kennen das, zeigt offene Ports an, zeigt offene Verbindungen an. Guckt man sich das an, also das jetzt das Gleiche wie sonst auch. Name-Server läuft, PostgreSQL läuft auf der nächsten Seite. Da, Sie sehen, es läuft tatsächlich so ein Samba-Client da drunter und so. Aber alles völlig in Ordnung. Ja, da war nichts zu sehen. Alle dude, alle ruhig. Trotzdem hat Server4U das Ding wieder gesperrt und das nicht umsonst. Also gucken wir uns weiter auf dem System um. Und wie so immer, Ostern, ja, wo versteckt man was am besten? Wer sieht's? Dritter Punkt oder die drei Punkte, ne? Kann man beides sagen. Wir haben ja einen Punkt, ein Verzeichnis mit drei Punkten. Ja? Und das muss ich sagen, das ist gemein. Also mittlerweile... Nein. Das ist bekannt, also auf so einem System suche ich, können Sie auch leicht machen, ja? Find-Kommando minus Name und dann Punkt, Punkt, Punkt. Lassen Sie sich durch das komplette System laufen und Sie finden fast immer so eine Niete da irgendwo. Also das ist mittlerweile schon bekannt. Beim ersten Mal habe ich auch irgendwie eine halbe Stunde das Ding gesucht. Vor allem, Sie sehen das teilweise auch in Webserver im Document-Root und dann haben Sie URLs. Und in den URLs versuchen, sehen Sie ja immer, dass da so Directory-Traversals drin sind, also mit Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash, etc, passwd und so. Das fällt da kaum auf. Und irgendwo gab es da Sachen mit drei Punkten. Das fällt Ihnen auch nicht auf. Und dann hatte ich mal einen Fall, wo ich genau gesehen habe, der hat darüber Skripte gestartet und ich habe diese scheiß Skripte nicht gefunden. Und ich habe auch gesehen, der startet sie immer noch. Und beim ersten Mal habe ich tatsächlich eine ganze Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe. Mittlerweile ist es natürlich auffälliger. Also auch Ihnen kann ich den Tipp geben, schauen Sie danach, wenn Sie das sehen. Ja, wir haben da ein Verzeichnis mit drei Punkten. Wir sehen allerdings auch hier, das ist relativ frisch angelegt oder zumindest modifiziert gewesen. Muss ich auch sagen, ich habe dann echt nochmal nachgeguckt. Beim ursprünglichen Login war es nicht da. Also das ist dann irgendwie doch nochmal nachträglich irgendwie entstanden. Da drin sehen wir ein MM, das habe ich nicht ganz zu Ende interpretiert, aber wenn man sich da die Strings drauf angibt und guckt, was da für Text drin steckt, dann ist das wohl ein Logfile-Aufräumer oder sowas. Ich habe den jetzt noch nie separat mal gestartet. Und dann haben wir ein Verzeichnis .x, wahrscheinlich weil das aus dem TAR irgendwie so ausgepackt worden ist und so. Und da drin haben wir jetzt natürlich wieder ein paar schöne Sachen. Das heißt, wahrscheinlich haben wir sogar auch hier das mit zwei verschiedenen Leuten zu tun oder jemand, der zwischendurch noch auf Fortbildung war oder ein neues Buch gelesen hat. Das ist jetzt halt hier die zweite Nummer. Ja, und jetzt ist aber natürlich trotzdem, wir gucken uns das gleich noch an, was das ist, aber wie kam der jetzt rein? Wie gesagt, Port 22 war zu und ich habe geguckt, die Regel ist noch da, man kommt auch nicht rein und irgendwas ist ja passiert, mindestens am 30. Das ist ja neu. Also, wo ist was offen? Wer sieht was? Keiner. Also, wenn wir nichts sehen, sollte man einfach mal die Betrachtungsart ändern und einfach mal einen Schritt zur Seite gehen und das Ganze aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Schauen wir mal nicht mit Netstat, sondern mit LSOF nach. LSOF so ist mir persönlich sowieso sympathischer, irgendwie ist das mein Tool, mit Netstat bin ich nie warm geworden. Und wenn ich damit mal nachgucke auf die Listener und die Interfaces, dann sehe ich, ei, guck mal, wir haben hier einen Port 112, den haben wir vorhin nie gesehen. Den haben Sie hier nicht drin. Wir haben hier einen Port 112 mit einer TCP-Connection. Da haben wir auch einen Listener hier drunter, also einen Dämon, der den geöffnet hat und auf Verbindungen wartet. Und wir sehen sogar, hoppla, wir haben da gerade von einer, ich glaube italienischen war es, genau, von einer italienischen IP aus eine stehende Verbindung. Da das nicht ich bin, sind wir wohl nicht alleine in dieser Sekunde auf dem System. Ja. Wenn man jetzt weiterguckt, das ist jetzt wie gesagt ein stark gekürztes Listing, weil mit LSOF können Sie sich auch existierende ausgehende Verbindungen, also alle TCP-Verbindungen und so, oder UDP-Sessions angucken von diesem System. Und wenn man sich das jetzt mit LSOF mal anguckt und das Listing weiter nach unten geht, dann sieht man auch schon, was hier läuft. Wir haben nämlich von uns ausgehend jede Menge SSH-Verbindungen auf verschiedenste Zielsysteme, die offensichtlich SSH-Brute-Force ausprobieren. Und das ist ja auch das, was Server4U entdeckt hat oder festgestellt hat oder Beschwerden bekommen hat, dann die IP ermittelt hat und das Ding gesperrt hat. Und das ist all das, was wir mit NetStat vorher nie gesehen haben. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was hier läuft. Sie haben vielleicht vorhin gesehen, ich gehe nochmal kurz zurück. Genau, der Prozess, der hier den Listener offen hat, wie heißt der? Was für ein Programm ist das? Wonach müssen wir suchen? Ja, was übrigens eine ganz bittere Ironie der Geschichte ist, ne? Da habe ich dann auch erstmal, ist aber echt Zufall, habe ich dann auch erstmal gelacht, ne? 1984, klar. Vor allem, weil ich nicht alleine war und jemand mit drauf. Aber hier vorne steht eigentlich der Name, ne? Und da steht jetzt nicht irgendwie Attack PL oder so, sondern das heißt einfach nur 3. Und Zahlen sind natürlich A, doof zu greppen in so einem Umfeld und B, halt unauffällig. Aber da kann man natürlich, wenn man sowas in der Prozessliste sieht und man sieht ein Programm, das heißt 3, schon mal sehr stutzig werden. Ja, allgemein auf einem Webserver können wir auch sehr stutzig werden, wenn es einen Prozess namens Perl gibt oder Bash gibt, der aber unter www.run-Rechten läuft, mal aus dem PHP heraus gestartet worden ist und sich angeblich dann unter fremden Namen tarnt. Denn das muss man wissen, Sie können hier auch Ihren Namen, unter dem Sie dargestellt werden, beeinflussen. Also Sie können auch einen Prozess starten und dann sagen, stell mich jetzt bitte als NameD oder als Shell oder als SSH oder als sonst irgendwas dar. Das heißt, da werden halt häufig irgendwelche unverfänglichen oder komischen Namen irgendwie benutzt, aber natürlich nicht UDP Illusion PL oder so. Und der hat sich ja einfach den Namen 3 erstmal ausgesucht. Okay. Nun macht es keinen Spaß, einfach über eine Datei namens 3 auf der Festplatte zu greppen, aber wir haben ja genau die Prozessliste und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was dieser Prozess 3 eben da macht. Achso, genau, das erste war, Entschuldigung, PSAX, wir finden den Prozess nicht. Ja, auch wenn Sie jetzt nach 3 greppen, haben Sie viele Treffer, aber es gibt keinen Prozess 3. Es gibt auch keinen Prozess hier mit 1984 da vorne drin, ja, da ist nichts. Der fehlt schon wieder, genau wie bei NetStat. Trotzdem, es gibt ja ein PROC-Verzeichnis. Und dann gucken wir doch einfach mal rein, was unser Linux davon weiß. Und da können wir natürlich in den Prozess, in das Prozessverzeichnis reingehen. Hier sehen wir eben auch das EXE-File und dann sehen wir schon, ey, das Ding wurde aus dem TEMP-Verzeichnis heraus gestartet und nachdem es lief, wurde die Ursprungsdatei gelöscht. Das sehen wir immer wieder bei solchen Sachen, dass die Backdoors oder was da so angeworfen wird, dass das aus gelöschten Dateien heraus betrieben wird. Was dann passiert ist folgendes, dieses Programm hat diese Datei noch offen, das heißt, sie wird halt für alle anderen aus dem Dateisystem ausgeblendet, aber solange dieses Programm noch läuft, gibt es diese Datei noch und das Programm funktioniert. Aber wenn Sie jetzt ins TEMP-Verzeichnis gehen und sagen, LSLA, was sehe ich denn hier Schickes, dann sehen Sie nichts, weil aus Ihrer Sicht im Multi-User-System das natürlich schon weg ist. Das heißt, Sie können sie auch nicht sichern. An der Stelle kann ich das sichern. Hier kann ich es nämlich mit Copy einfach auch mal rauskopieren und mir dann später angucken, was da eigentlich drinsteckt in diesem Programm. Ja, aber auch da ist erstmal klar, da geht irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zu und das kann man dann erstmal sichern und sich später angucken. Wir hatten den Port 112. Schauen wir doch mal nach, was läuft da. Und was sehen wir hier? Natürlich ein SSH-Dämon, was natürlich auch die Frage klärt, wie ist der hier reingekommen? Ne? Der hat natürlich an der Stelle mit Root-Rechten, klar, privilegierter Port unter 1023, sich hier einfach ein SSH-Türchen aufgemacht, da kann ich mit meiner Port 22 Firewall machen, was ich will, beziehungsweise das ist anscheinend sowieso erst später entstanden und darüber kommt er dann rein, mit oder ohne Root-Passwort, ist gepatcht oder weiß der Geier was, müsste man sich jetzt dann genauer angucken. Gut, schauen wir doch mal, mit wem wir das hier zu tun haben. Vielleicht gelingt es uns, ein paar Informationen zu sammeln über den, der das ist. Ich meine, war eine italienische IP, vielleicht Wirtschaftskrise, neuer Geschäftsbereich oder sowas. Kicken wir den einfach mal raus. Ne? Und was passiert, wenn wir den mit Kill einfach die Session killen? Der ist ein paar Sekunden später wieder da, diesmal von einer deutschen IP. Das können Sie auch 3-4 Mal machen, dann kommt noch Türkei und sonst irgendwas ins Spiel. Also sprich, das ist eine IP, die vielfach weitergeleitet wird aus dem Botnetz oder aus dem Tor oder weiß der Geier, was kommt. Mit der IP-Adresse können Sie als Wissen nichts anfangen. Ja? Sie können jetzt natürlich versuchen, jetzt einen Strafantrag zu stellen gegen die IP. Dann gibt es ein Amtshilfeersuchen nach Italien. Bis das da ist, da jeder Beweis natürlich weg, wenn das auch nie aufgezeichnet worden ist, wie vielleicht dieses italienische System mal dann connected worden ist. Und das geht durch 5, 6 Länder. Sprich, das können Sie total vergessen mit normalen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht militärischen Mitteln. Ich weiß nicht, was die haben. Also zumindest mit den Mitteln, die mir und dem mir bekannten normalen deutschen Strafrecht zur Verfügung stehen, da ernsthaft jetzt rauskriegen zu wollen, wo das herkommt. Und Sie wissen ja, wie so Anonymisierungsnetzwerke funktionieren. Ja, da haben wir nichts. Also eben noch Italien, später alle anderen Sachen. Vergessen Sie das mit der IP. Für das, was wir hier haben, das war auch ein 0815 Root-Server, so vom Kosten-Nutzen-Aufwand, werden wir auf diesem Weg nicht rauskriegen, mit wem wir das zu tun haben. Ja, das ist aussichtslos. Ja, jetzt stellt sich natürlich nochmal die Frage, okay, dass das schon Totalschaden war, das System, ist jetzt nicht neu, aber jetzt ist es auch hochgradig amtlich. Warum haben wir das eigentlich jetzt bislang vorhin nie gesehen? Ich meine, gut, das muss ich Ihnen heute nicht mehr groß erklären. Es gibt sowas wie Rootkits. Ja. An dieser Stelle auf dem System war ein Userspace Rootkit installiert. Das heißt, wichtige Systemprogramme, wie zum Beispiel NetStat, waren durch eigene gepatchte Versionen ausgetauscht worden und die verschweigen Ihnen dann einfach die unschöne Wahrheit. Und wenn wir uns hier einfach mal zum Beispiel in BIN einfach mal umgucken, dann muss man sagen, sonderlich trickreich ist der Angreifer hier auch nicht vorgegangen. Der hat gar nicht versucht, sich zu verstecken. Wenn Sie teilweise mal so SSH-Protokoll-Sessions von Honeypot sehen, dann wissen Sie aber auch, der kann sich da gar nicht verstecken. Also neulich war das sehr süß, wer hat das gezeigt? Der hat irgendwie 8 Versuche gebraucht, um Reboot fehlerfrei einzutippen. Und wenn Sie das mit solchen Leuten zu tun haben, dann ist natürlich total klar, ich habe es vergessen, was andere war, egal. Ja, der hat hier noch unter einer alten ID, das ist wahrscheinlich die aus dem GZIP oder aus dem TGZ oder sowas da irgendwie rausgekommen ist, ja, hier mit dem alten Dateidatum halt Programme installiert. Wir sehen, das gehört nicht root, das kommt nicht von der Distribution, das passt nirgendwo her und das liegt sogar schon offen rum. Ja. Wenn wir einfach mal nach der UID 122 suchen, danke für diese Hilfestellung, lieber Angreifer, dann finden wir sehr schnell auf dem gesamten System halt so die üblichen Verdächtigen. Und was sehen wir? PSAX ist drin, LS ist drin, TOP ist drin, ja, auch da sehen Sie natürlich nichts. NetStat ist mit drin. Ja, das ist ja nett, ne? Das hätte man auch nerviger gestalten können. Wir sehen aber auch, LSOF ist nicht drin. Und das ist ein Grund, warum ich ganz gerne LSOF benutze, einfach mal nicht Mainstream. Und dann steigt einfach mal die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht in die üblichen Probleme reinrennt. Sie sehen auch, ifconfig ist hier mit drin. Da habe ich noch nicht geguckt, was der genau tut. Aber auch das geht natürlich, dass ich also wirklich so alles irgendwie verschweige oder so promiscuous mode auch unterdrücke oder weiß der Geier, was man alles machen kann. Und ja. Neulich hat schon im letzten Vortrag jemand gesagt, so ja, man kann ja auch so aus den Distributionspaketen Prüfsummen überprüfen lassen und so, ob das noch alles stimmt. Dann würde so eine Manipulation vielleicht auffallen. Sie kennen das vielleicht noch aus alten Zeiten, so AIDE-Datenbank oder AIDE, wie man das aussprechen soll, Advanced Intrusion Detection System, keine Ahnung. Besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, auf so einem System können Sie einfach nichts mehr Glauben schenken. Und ich weiß nicht genau wofür, ich habe es mir nicht angeguckt, aber wenn da schon auch MD5-Summen ausgetauscht worden ist, können Sie sich im dümmsten Fall noch nicht mal mehr darauf verlassen. Ich habe es nicht probiert, aber zumindest denktheoretisch ist es natürlich kein Problem, wenn MD5-Summen jetzt in die Original Debian oder RPM-Paketdatenbank reinguckt, schaut, welche Prüfsumme das sein müsste so ungefähr, die dann vorgaukelt und alle Verifizierungsprozesse sagen, hier ist doch alles tipptopp in Ordnung. Ne? Also aus diesem laufenden System heraus ist es natürlich dann schwierig, zumindest wenn man sich auf diese Programme hier verlassen will oder nicht weiß, was da überhaupt noch Wahrheit ist und was nicht. Aus dem Rettungssystem heraus wäre das natürlich anders, wenn Sie einen definierten Softwarestand haben. Ja, das sind die Programme und jetzt mal so als Praxis, wenn man da einfach mal selbst einen banalen Clumscan um die rüber schickt, dann findet er das sogar schon. Lustigerweise nicht alle. Ich muss da noch mal ein paar packen und irgendwo hinschicken. Aber zumindest die drei sind kein Problem, die findet er offensichtlich. Das heißt, hätte man auch einfach mal auf diesem System mal so einen Clumscan mal laufen lassen, so einmal im Monat, dann hätte man das vielleicht auch schon finden können, solange nicht Clumscan auch noch getauscht wird. Ne? Mit anderen Virenkillern habe ich es noch nicht ausprobiert. Aber insofern erstmal kein Zweifel daran. Ja. Zurück zum Film. Was müssen wir jetzt machen, um den Spannungsbogen zu halten? Wer ist hier heimlich mal Regisseur gewesen? Ja, nicht ganz. Wir bauen einfach nochmal einen zweiten Handlungsstrang als Parallelstory mit ein. Aber sehr gut. Ja, Ja, das Ganze basiert jetzt natürlich, gucken Sie mal in den Kalender, das war kurz nach Weihnachten, das heißt natürlich, das Thema ist alle Jahre wieder. Weihnachten und Silvester geht es auf Root-Servern immer rund. Das haben wir die ganzen letzten Jahre schon immer beobachten können. Das ist eigentlich auch, also da haben wir ständig solche gehackten Kisten. Das ist auch mehr oder weniger offensichtlich, weil natürlich alle fröhlich Weihnachten und Silvester feiern und nicht da sind. Da fällt halt vieles lange nicht auf. Was man da durchaus sogar feststellen kann, ist, dass diese Maschinen teilweise schon Wochen vorher mal aufgemacht worden sind, werden präpariert, aber erst Weihnachten geht's los. Und dann wirklich so echt 24. Dezember, 23.15 Uhr. Das sieht man wirklich in Logfiles und in Connections und so weiter und so fort. Ist vielleicht auch verständlich. Ich meine, Weihnachten mit Mami und Papi ist auch nicht mehr das, was es mal war. Und dann geht man halt hoch und dann... Interessant ist jetzt bei der Gelegenheit immer, also das kommt jedes Jahr, da kann man schon drauf warten, wer meldet sich wann von den Betroffenen? Ja. Es gibt natürlich die Gruppe A, die ruft am 25. an oder am 24. noch abends, die stellt das auch trotz der Feiertage fest. Boah, top. Ja, dann gibt es natürlich Gruppe B, der erste Werktag nach Weihnachten. Heißt, der Angreifer hat auch 3 Tage Narrenfreiheit oder 2,5. Ne? Weil so lange fällt nicht auf, dass da alles ausgelastet ist, Halligalli ist oder vielleicht auch die Kiste schon längst gesperrt worden ist vom Hoster. Okay, auch noch top. Ja, Gruppe C bemerkt das natürlich in der ersten Januarwoche, sprich am 3. Januar, ja, am 2. Januar, wenn der Feiertag vorbei ist. Und sehr nett ist dann tatsächlich auch immer Gruppe D, ja, herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub. Wart da Skifahren oder einfach nur so weg? Ja, wir haben den 10. Januar, ihr fangt auch wieder an zu arbeiten. Und, so. Das heißt, das ist natürlich ein wahnsinnig interessantes Zeitfenster, wo man beim Hoster vielleicht gesperrt wird oder es auffällt, aber bei anderen Szenarien, also gerade so, wir haben so einen kleinen Root-Server, der ist von außen erreichen, also er läuft hier in so einem Firmen-SDSL-Anschluss und so, da hat man halt echt irgendwie 10 Tage Zeit, auch was zu tun. Der zweite Fall, den wir hatten, den jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, also wir hatten 6, 7 Fälle, glaube ich, um die Zeit rum, alle parallel, aber das war ein Agentur-Webserver. Da kann jetzt ehrlich gesagt schon so ein kleines Raunen durch den Raum hier gehen, weil Sie wissen um die Qualität von Webservern, von Webagenturen. Plesk-System, schützende Einstellungen, sowas wie PHP, wenigstens ein bisschen mal so ein paar Funktionen abgeschaltet, OpenBase hier und so weiter und so fort. Natürlich alles nix, alles offen wie ein Scheunentor, auch dort natürlich PostgreSQL, Samba, Pipapo, alle Lampen am Start. Der Klassiker bei Webagenturen ist immer, ne, wir haben das programmiert oder designt für unseren Kunden und sagen, sollen wir das auch hosten? Ist eine Logik, die habe ich noch nie verstanden, weil... Schuhmacher baut sein Auto auch nicht selber oder sie wollen auch nicht, dass die Ingenieure vom Auto das Rennen fahren. Das sind halt 2 verschiedene Jobs. Aber die Agenturen sind immer der Meinung, sie müssten dann auch Root auf ihrem Webserverchen sein. Aber keiner verlangt zum Glück von uns Administratoren, dass wir Webseiten programmieren. Das ist irgendwie ein bisschen einseitig. Also, das heißt, die Userpräsenzen auf dem System waren nicht miteinander abgekapselt. Da war alles offen. Wer da drin war, kam immer in andere Verzeichnisse rüber. Vielleicht erinnern sich einige an unseren Vortrag hier schon vor 2 Jahren oder sowas. LAMP Security auf Shared Web Servern. Ne, Sie können mit OpenBASEDIR oder müssen mit OpenBASEDIR eigentlich zum Beispiel abschalten, dass ein PHP-Skript einfach eine Datei aus einem fremden User Space include zum Beispiel. Das ist bei erschreckend vielen Rechnern echt nicht der Fall. Da kann ich einfach include machen, Punkt, Punkt raus aus meinem Domain-Verzeichnis, kann gucken, hey, welche Domains gibt es denn hier so? Und dann dort wieder ein Domain-Verzeichnis rein. Oh, da gibt es ein Verzeichnis conf. Was liegt denn da drin? Ach, eine conf.php. Da sind ja SQL-Zugangsdaten drin, das ist ja komisch. An der Stelle können Sie auch schon allein mit dem Wissen, also Sie sind ja mit PHP auf dem System, ne? An der Stelle können Sie schon alle anderen Präsenzen verändern. Ja. Und das kann man in PHP durchaus abschalten, ja. Das muss man auch abschalten, das ist eine PHP-Instanz oder ein Virtual Host Container, das geht domainbasiert, halt eben in bestimmten Verzeichnissen nur arbeiten darf. So eine Art, nicht ganz richtig, Change Root, so eine Art Verzeichniszugriffslimitierung kann man da oder muss man da machen. Wenn das natürlich nicht abgekapselt ist, muss man auch ganz klar davon ausgehen, jeder, der hier auf dem System ist, durch einen Angriff oder weil er einfach 5 Euro als Vertrag bezahlt hat, kann auf alle Dateien zugreifen und damit auch alle Präsenzen verändern. Wer das mehr interessiert, gibt es einen separaten Vortrag, gibt es auch Aufzeichnungen von. Das können wir jetzt hier nicht weiter vertiefen. Was war die Ursache? Auch dort wurden Sachen über FTP hochgeladen, vermutlich ein schwaches FTP-Passwort. Das Thema müssen wir uns nachher nochmal ein bisschen anschauen. Aber im Prinzip der Fehler eines Endanwenders, also an der Stelle noch nicht mal mehr vom Admin, sondern eines normalen Kunden dort, sorgt halt dafür, dass grundsätzlich erstmal Zugriff auf das System bestand. Da wurde halt PHP-Code und sonst was hochgeladen, da natürlich im PHP auch sowas wie System oder Exec nicht verboten war, kann ich ja aus PHP-Code heraus auch beliebige Programme starten. Und der übliche Trick ist dann zum Beispiel, dass man eben eine mitgebrachte Shell oder auch eine dort liegende Shell mit Netcat oder sowas einfach an so einen unprivilegierten Highport bindet und dann komme ich von Hausen erstmal mit einem normalen Bash oder sowas auf das System rauf und kann mich dann als normaler User auf dem System bewegen. Das ist das, was wir vorhin schon hatten. Die heißen halt typischerweise in der Prozessliste dann irgendwie ganz harmlos, sind aber unter www.run-Rechten gestartet, weil sie aus dem PHP-Code herauskommen und öffnen halt irgendeinen Listener größer 1024 und dann kommt man von außen auch rein. Das ist hier dann offensichtlich geschehen. Von dort aus fand dann ein Übergriff auf Root-Rechte statt, wo wir damals jetzt nicht mehr genau geklärt haben, wie das geschehen ist. Das müssen wir eigentlich nochmal nachholen. Das ging so ein bisschen unter. Das war erstmal so nicht ersichtlich, aber wir sehen aus dem zeitlichen Ablauf, dass anschließend mit Root-Rechten Dateien manipuliert und angelegt worden sind auf dem System. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie sowas geschehen kann. Wie kann ich als normaler User root werden? Viele Wege sind da möglich. Das können Programmfehler sein, ganz banal in Set-User-ID-Bit-Programmen. Ja, Sie haben ja immer wieder Programme, die mit Root-Rechten laufen, obwohl Sie die als normaler Nutzer starten. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Contab-Programm, das ist sowas wie ein PassWD, weil das muss ja Ihr Passwort in die Shadow schreiben können und so. Oder sonst was, überall, wo Sie Set-User-ID-Bits gesetzt haben bei Programmen, müssen Sie sich auf das Programm verlassen, dass Sie als Nutzer nicht wirklich Root-Rechte kriegen. Und als Beispiel, wie da so ein Programmfehler aussehen kann, das ist mein Lieblings-Set-User-ID-Bit-Fehler. Das war, glaube ich, so um die Zeiten einer SUSE 8.1 oder sowas. Also wer das noch hat, der findet das kompromittierte Programm direkt auf der CD auch noch drauf, kann es installieren. Kann SUSE nichts für, das war bloß einfach so schön ausgeliefert. Mit Contab. Ja, wenn Sie die Contabelle editieren, brauchen Sie auch Root-Rechte, damit Sie reinkommen. Und das war ein ganz süßes Problemchen. Man kriegt dann einen Texteditor, wenn Sie mit Contab das editieren. Das ist natürlich was, das muss unter Ihren User-Rechten stattfinden. Das heißt, das Root-Contab-Programm muss den Editor mit Ihren unprivilegierten Rechten starten, weil sonst können Sie ja zum Beispiel Block lesen, etc. Shadow machen oder auch Block schreiben nach etc. Shadow und so. Das war auch richtig so. Wenn man dann aber kaputten Syntax eingegeben hat und das Ding gespeichert hat, dann hat er festgestellt, hey, der Contab-Syntax stimmt nicht, willst du nochmal editieren? Weil man dann gesagt hat, ja, nochmal editieren, dann landete man wieder im Editor, aber diesmal mit Root-Rechten. Einfach, weil die sich nach dem Beenden des Editors quasi auf Root wieder hochgestuft hatten, dann aber erst die Syntaxprüfung kam und dann halt übersehen haben und dann halt quasi ohne Überprüfung wieder in den Editor zurückgesprungen sind. Und da waren einfach nur zwei Zeilen im Worst Case vertauscht. Und das sowas gibt's vieles. Ich kenne Leute, die sagen, ja, ob ich unprivilegierter Nutzer bin oder Root, ist alles nur eine Frage von 5 Sekunden. Das ist nicht meine Welt, da kann ich auch nicht mitreden, aber das sind sehr glaubwürdige Leute und die möchte man auch nicht als Gast auf dem eigenen Laptop haben. Also da gibt's viele Wege, da müssen wir uns nichts vormachen, das geht. Und ist dann nur eine Frage der Zeit oder der Version, was man da so hat. Ja, was dann passiert ist auf dem Ding, da ist ein Kernel-Rootkit installiert, darum jetzt der zweite Handlungsstrang, ja, User-Space-Rootkit, Programme werden getauscht, hatten wir vorhin. Und da beim Kernel-Rootkit, da wird dann halt tatsächlich sozusagen über Module und andere Sachen in den Kernel-Bereich eingegriffen, sodass selbst meine normalen User-Programme unten halt bestimmte Sachen vom System her schon gar nicht mehr gemeldet kriegen und dadurch auch gar nicht mehr für mich darstellen können. Die Programme selber sind unmanipuliert. Ja, also da würden sie auch mit Prüfsummenverfahren und so völlig gegen die Wand laufen, weil die Programme sind original, aber die kriegen vom Linux-System darunter bereits nicht mehr die Wahrheit gesagt. Und das ist natürlich auch eine Situation bei so einem Kernel-Rootkit, da können Sie aus diesem laufenden System heraus einfach gar nichts mehr machen. Ja, weil es ist alles nicht mehr vertrauenswürdig, da sind Sie dann, ich habe das neulich schon gesucht, wie hieß der Typ, der in diesem Filmstudio eingesperrt war? Mit dem Regen, dem Scheinwerfer, dem Wasser und so? Truman Show, ja. Da sind Sie in der Truman Show, Sie glauben, wären draußen oder in der Matrix, könnte man ja auch schön sagen, ja, was ist hier was. So eine Systeme kann man eigentlich nur mit dem Blick von außen aus einem anderen System heraus analysieren und da sind Sie natürlich total blind, das ohne Rettungs-CD oder irgendein anderes Medium, was sauber ist, was einen definierten Zustand hat, das zu kriegen. Ich kenne auch Leute, die sagen, Peer verarscht die Leute nicht, das stimmt nicht. Weil wenn ich root auf dem System bin und ich habe ein Flash-BIOS, dann gehört mir das BIOS von dem Rechner und anschließend kannst du als Linux starten, was du willst. Ich habe ein BIOS-Rootkit. Und dann klappt auch die Rettungs-CD nicht mehr. Ich kann das nicht überprüfen, ich kann das auch nicht machen. Aber ist natürlich klar, wenn ich sogar schon noch weiter drunter da ansetzen kann, dann kann ich mir natürlich, also dann muss ich die Hardware wegschmeißen. Ja, das ist so. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Welt, da muss ich jetzt anderen nachplappern. Gut, also Kernel Rootkit Party geht los, das System gehört ihm und dann kann man machen, was man will. Root-Server von Agenturen habe ich total gerne. Stete Einnahmequelle, immer das gleiche Prinzip. Das Problem ist halt bloß, meistens ändert sich anschließend nicht viel. Manche sieht man auch zweimal. Stichwort Lerneffekt und Beratungsresistenz. Gut, soweit unser zweiter Handlungsstrang. Zurück zu der eigentlichen Geschichte unseres Films. Was hatten wir vorhin? Wir hatten den User Space Rootkit, wir haben die Programme gefunden, wir haben die Port 112 gefunden und so weiter und so fort. Alles soweit schön und gut. Jetzt ergibt aber doch so ein bisschen mehr noch was Sinn, was wir vorhin teilweise gesehen haben. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. In den Listings vorhin taucht ab und zu oben so eine Fehlermeldung auf. Und die ist natürlich erstmal ein bisschen komisch. Und da kann man auch stutzig werden. Oder muss man auch stutzig werden. Weil irgendwas stimmt da nicht. Das kann natürlich auch sonst im Bibliotheks- oder ein Versionskonflikt sein. Ist da was mal mit, keine Ahnung, NoDepths oder --force als Paket installiert worden, selber kompiliert oder irgendwie raufkopiert worden. Irgendwas passt da an dem Programm nicht zum Rest des Systems. Wir wissen ja mittlerweile auch warum. Das LS-Programm war eben ein getauschtes Programm. Und wenn man sich das eben auch mal anguckt mit dem File-Kommando oder mit anderen Tools, dann sieht man, das ist so ein teilweise waren die statisch gelinkt, teilweise waren sie dynamisch und damit eben auch schlecht gelinkt gegen andere Softwareversionen. Und dann gibt es eben solche, kann es solche Fehlermeldungen eben geben, wenn das nicht genau zu unseren Bibliotheken eben hier passt. Das heißt, die Hälfte dieser ausgetauschten Programme hat sich eigentlich immer auch schon durch so eine Fehlermeldung verraten. Muss man bloß auch erstmal ernst nehmen. Ja, das ergibt soweit Sinn, was wir im Listing gesehen haben. Und jetzt ergibt noch was Sinn, was Sie nicht wissen können. Das hat der Kunde am Telefon nämlich gesagt. Also, der hat sehr viel gesagt. Also Sie wissen, ich bin ja ein eher wortkarger Mensch. Der Kunde war sehr redselig. Und der hat mir am Telefon dann erzählt, Server4U ist sowieso doof, weil die Kiste ist lahm, die hat keine Performance, hat keine Leistung. Server4U hat ihre Root-Server einfach nicht im Griff. Und alles doof, ey, weil das ist ja schon irgendwie so ein XL-Paket oder was das war und die ist trotzdem schnarchlahm. Das habe ich natürlich bei den ersten Telefonaten erstmal mit so, ja, ja, aber lass uns mal um die wesentlichen Probleme irgendwie kümmern. Das können wir anschließend mal gucken, du musst sowieso weg, die Kiste ist Schrott, so logisch. Und jetzt haben wir natürlich, können wir das nochmal neu interpretieren. War die lahm? War die doof? Nein! Mit Top haben wir nie was gesehen, aber wir haben vorhin gesehen, Top war auch getauscht. In Wirklichkeit war die Kiste nämlich volle Kanne am Arbeiten und hat richtig schön Leistung gebracht. Mit LSOF haben Sie gesehen, was da alles lief. Ne? Das waren ein paar hundert SSH-Prozesse und sonst irgendwas und damit natürlich auch Bandbreite und Zeug, die der ausgehend hatte. Und das subjektive Gefühl war natürlich die Slam, aber in Wirklichkeit war die. Das heißt, auch bei einem anderen Hoster wäre das passiert, darum nichts gegen Server4U an dieser Stelle. Ja. Die war tipptopp. Und wenn man das abschaltet, war die auch plötzlich wieder leistungsfähig. Also, was sagt der Kunde, wenn man dir das irgendwie da am Telefon erklärt? Wie reagiert so ein guter Kunde? Alle doof außer Mutti. Ja? Weil, ey, ich habe einen Shop, das ist so hart und kein Geld und jetzt auch noch den Ärger und wer soll das bezahlen und so weiter und so fort. Die Welt ist doof. Okay, das sowieso. Server4U ist auch doof. Sehe ich anders, aber okay, das haben wir nicht mal ganz geklärt. Der Ex-Mitarbeiter ist doof, die Story kennen Sie noch nicht. Ich habe gesagt, der kam im Root-Passwort rein, logische Schlussfolgerung, dann war das ein Ex-Mitarbeiter von uns. Gucken wir gleich nochmal dazu. Und ich habe ihm immer gesagt, so, ey, komm, Italien, Botnets, Paar, Türkei, das war ein Kiddie oder gibt es Tausende davon oder Zehntausende davon auf der Welt. Ja? Es gab nirgendwo einen Anhaltspunkt dafür, dass das ein Ex-Mitarbeiter ist. Es war nirgendwo ein Anhaltspunkt dafür, dass da Insiderwissen im Spiel ist, sondern es war einfach nur ein SSH-Port, der frei im Netz war und der halt aufgemacht wird. Gucken wir uns gleich nochmal an. Aber er hat mir das bis zum Schluss nicht geglaubt, weil war ja immerhin auch eine deutsche IP in diesem Botnets-Zeug drin. Und so weiter und so fort. Ex-Mitarbeiter doof. Der Angreifer ist natürlich sowieso doof. Ganz egal, wer es ist. Mit oder ohne Ex-Mitarbeiter. Die Welt ist insbesondere doof. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wie so ein Drama. Wir sind ja im Film, wir brauchen immer noch die dramatische Wendung, wo der Held verkannt, also nicht ich der Held, also wo der Hauptaktionär verkannt wird. Heinlein doof. So. Sonst wird es nicht spannend, wenn man nicht alleine dann gegen die ankämpft, die man gerettet hat. So, wie ist das passiert? Was für Schlüsse ziehen wir draus? Gib ihn zurück. Wenn der sich einloggen kann, muss das doch ein Ex-Mitarbeiter gewesen sein. Sag ich so, nee, guck mal hier, 200.000 SSH-Logins, also soweit reicht er das Logfile, danach keine Ahnung, was da vor Dezember war. Würde ich nicht sagen. Kann ja auch sein, ich meine, wenn da so ein Passwort wie Test123 oder so gesetzt ist, da kann man da schon rein. Was sagt der Kunde? Das Passwort kommt mir bekannt vor. Und, also, viel aus dem Gedächtnis, aber der Satz ist original. Ja, das war. Es ist überflüssig zu sagen, dass er auch später noch sagte, das war der Ex-Mitarbeiter, die das. Ja, auch später hat er gesagt, ist ein Ex-Mitarbeiter, geht gar nicht. Jetzt ist es so, wir haben vorhin in dem ersten Listing gesehen, da war, an dem allerersten Listing, da war auch MFU-File oder so, ich weiß nicht, wofür MFU stehen soll. Auf jeden Fall in einer dieser Textdateien, die in dem allerersten Kit da drin war, sind Username-Passwort-Kombinationen drin gewesen, langes Listing. Und das sind so die ersten 20, die in diesem Passwort-File drin standen, die dort per SSH anderswo ausprobiert worden sind. Ist jetzt genau genommen relativ langweilig, so spannend ist das gar nicht. Irgendwo weiter hinten steht natürlich auch Test123. Lustig finde ich noch Root Cisco und Root Asterisk, ist natürlich klein geschrieben. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum da ganz weit vorne Root Adidas drin steht. Da hat es auf der Cebit dann einen Herrn gegeben, der kam anschließend zu mir und sagte, Peer ist ganz einfach. Adidas ist ja Fußball und da ruft man Tor. Und wenn man Tor rückwärts schreibt, ist das Root. Und das ist so die Eselsbrücke, dass man das Root-Passwort Adidas nennt. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal abstimmen. Wer hat Adidas als... Ja. Ist zumindest irgendwie eine Herleitung. Und der Beste, wenn Sie besseren Erklärungsversuch haben, sagen Sie es mir. Ich weiß es nicht, wie das ist. Ich war neulich beim Frühjahrsfachgespräch von der GUG und da gab es zwei fitte Typen, die haben SSH Honeypots betrieben. Um mal zu gucken, wer lockt sich da so ein und was machen die da so Lustiges. Und ich habe mit Erlaubnis von denen, das ist kein Klau, mir mal ein Bild von denen gemopst aus deren Vortrag. Hier unten ist Zitat, also ich kann immer noch Bundespräsident werden. Das sind so die üblichen Usernamen. Und da sieht man natürlich, Root ist natürlich ganz weit vorne. Ja, sie sind aber natürlich auch Admin, Oracle und so weiter und so fort. Nagios anscheinend auch sehr beliebt. Klar, wenig überraschend. Zeigt aber eigentlich auch mal wieder, wenn man allein schon den Namen verändern würde, dass man nicht als Root, sondern als sonst was reingehen würde. Und wenn es tatsächlich ein Mitarbeitername ist, dann würde man tatsächlich schon wieder nur mit Insiderwissen oder mit vorbereitetem Wissen, wer arbeitet da, das aufmachen können, wenn Root per se einfach nicht geht. Gut, die andere Überlegung ist überhaupt, man kann auch einen SSH-Port einfach mal sperren und nicht weltweit zugänglich machen. Aber allein das zeigt eigentlich schon, wie einfach das wäre, zumindest quantitativ, da eine Menge Druck rauszunehmen. Interessant ist natürlich auch das zweite Bild, das deckt sich mit dem Listing, was wir gefunden haben, die üblichen Passwörter, die da so ausprobiert werden. Und wenn Sie schon sehen, was die Kids da ausprobieren und warum machen die das, dass sie das ausprobieren? Ganz einfach, weil es Erfolg hat, weil es funktioniert. Das sind die üblichen Passwörter, mit denen Sie Rechner aufmachen, in ausreichender Zahl. Sonst würden die das nicht ausprobieren, wenn das keine Chance hätte. Ja, hier ist auch schön, da ABC 123 ist schon fortgeschritten. Ist die internationale Variante vielleicht. Ja, also das deckt sich mit dem Passwort-File, aber zeigt vielleicht auch ganz einfach, vielleicht wollen einige Leute ihr Passwort ändern. Die Idee mit Adidas ist doch nicht so einmalig, wie sie vielleicht zuerst schien. Ja, also, was hatten wir? Kommen wir mal langsam hier zum Schluss. Mittagessen wird kalt. Wir hatten einen kompletten Webshop-Server, auf dem Mail und Pipapo drauf war. Ich bin ein Freund von Mail, aber diese Kiste hat mit Mail einfach nichts zu tun gehabt. Und ein Kurier ist auch nicht mehr unbedingt State of the Art. Wir hatten den ganzen Samba und NMBD-Kram irgendwie da drauf. MySQL war frei erreichbar. Sie erinnern sich vielleicht, das war vorhin im Port-Listing mit zu sehen. 3306 kann sich jeder von außen drauf connecten. Das ist noch viel spannender, weil so ein SSH-Connect wird wenigstens brauchbar protokolliert. Aber überwachen Sie, also warum auch immer Sie das jetzt tun, Ihren MySQL frei im Netz zu betreiben, aber überwachen Sie dort fehlgeschlagene Logins? Kriegen Sie das mit, wenn Sie 50.000 Brute-Force-Logins auf dem Datenbankserver haben? Ja, die meisten Systeme sind so Content-Management-basiert, sobald mir die SQL-Datenbank gehört, kann ich jeden Buchstaben vertauschen. Ich muss doch gar nicht mehr den PHP-Code, der da drunter liegt, manipulieren. Wenn ich die Datenbank habe, dann kann ich alles einstellen. Für ein Defacement, aber auch eben für einen Drive-Frei-Trojaner, den ich da integrieren möchte oder. Ne? Das heißt, ein SQL-Port frei im Netz, ja, muss man eigentlich kommen. Kann man gar nicht begründen, warum das doof ist. Das ist einfach so. SSH war frei erreichbar, ist genau das Gleiche in grün. Es gab keinerlei Firewall-Mechanismen, weder durch den Hoster noch wenigstens irgendwas lokal auf der Maschine, was das vielleicht limitiert hätte. Da war noch nicht mal irgendwie ein Fail-to-Ban irgendwie drauf, dass irgendwie wenigstens nach dem 50.000. falschen SSH-Login dann doch mal der Port zugemacht wird. Das war halt einfach, ich meine, war ja auch Weihnachten, ne? Macht hoch die Tür, das Tor weit auf. Passt. Ja, was lernen wir also daraus? Root-Login war nicht unterbunden, das haben wir eben schon gerade gesagt. Das Root-Passwort war nicht sicher genug, Klammer auf, oder es war ein ehemaliger Mitarbeiter, Klammer zu. Wir hatten keinerlei Alarmmechanismen, es gab die Firewalls nicht und ja, ich konnte es dann auch nicht mehr aufgrund der Geschichte genau nachvollziehen, weil ich dann irgendwann Heinlein doof nicht mehr auf dem System drauf war. Ich vermute fast, dass das zwei verschiedene Leute drauf waren. Ich meine, ist auch klar, da haben sich mehrere Leute, ich meine, wer das System seit 1,5 Jahren mit einem offenen Port im Netz betreibt, mit anscheinend solchen Passwörtern, ich weiß ja nicht, was das wirklich war, da ist dann auch nicht nur einer drauf, sondern gibt es mehrere auf der Welt, die sich dafür interessieren und dann geben sie sich da die Klinke in die Hand oder töten sich gegenseitig oder weiß ich nicht. So wie es jetzt aussieht, waren da zwei verschiedene Leute drauf, weil die haben sich in zwei verschiedenen Faden mit zwei verschiedenen Kramszeug irgendwie installiert und ist halt ein Multi-User-System. Ja, was haben wir dem Kunden gesagt? Ey, Junge, in aller Liebe, aber das Ding ist ein Totalschaden, weil also mindestens, also wenn ich davon ausgehe, dass da irgendwie nur im PHP-Bereich irgendwas installiert worden ist, dann kann ich vielleicht noch sagen, okay, reparier es und bete, dass da nicht mehr ist. Lässt sich schwer überprüfen. Aber mindestens hier mit dem User Space Rootkit, auch wenn es stümperisch gemacht worden ist, das ist ein Totalschaden. Du kannst dich hier auf nichts mehr verlassen. Du musst diese Kiste neu installieren. Sie ist nicht vertrauenswürdig. Und für einen Webshop, wo dann vielleicht auch noch Zahlungsdaten oder sowas rübergehen, ja, du musst den as soon as possible neu aufsetzen. Du musst auch damit rechnen, dass Kundendaten entführt worden sind. Können wir jetzt nicht nachvollziehen, weil auch die Command History halt weg war oder halt nicht mal vollständig war, weiß der Geier, was gemacht worden ist. Aber natürlich kann ich auch einen SQL-Dump oder sonst irgendwas dort abziehen. Also wer weiß, was dort sonst noch abgeflossen ist. Gab es keinen Hinweis drauf. In meinen Augen wollten die nur ein SSH-Relay haben, um sonst irgendwas zu machen. Also die ganzen Perl-Skripte haben da nichts drauf hingedeutet, aber man weiß es nicht. Man muss natürlich auch eigentlich sich eingestehen, dass auch eben Zahlungsdaten, Kreditkartendaten, weiß der Geier, was da im Webshop läuft, kompromittiert sein könnten. Das ist ein Problem zwischen dem Betreiber und seinen Kunden oder ehemaligen Kunden. Und man muss natürlich eigentlich auch davon ausgehen, dass der Webcontent kompromittiert worden ist, weil wer weiß, was die Startseite mittlerweile alles an zusätzlichen PHP-Code oder Nachladecode oder sonst irgendwelchen Links beinhaltet. Aber wie gesagt, wir waren nur für 2 bis 3 Stunden beauftragt, dann eben mit einer kleinen Verlängerung noch über Silvester. Das war alles einfach nur mit bis hierhin und der Kunde hat immer gesagt, wir machen das neu. Dann haben wir gesagt, okay, komm, zack, ne? Hast ja jetzt Anfang Januar Zeit, hier ist die Kiste zurück. So, jetzt könnte der Film wirklich zu Ende sein, aber wir haben ja noch, Heinlein doof, den Kampf gegen den Rest der Welt. Das habe ich ihm wortwörtlich so gesagt. Achso, ich habe auch gesagt, hey, ne, Sie müssen jemanden haben, der das pflegen kann, weil, also, da hat er gesagt, ja, das war ja der Ex-Admin, aber wobei, dann habe ich auch gesagt, ja Junge, wenn das ein Admin war, dann hätte der auch was anderes installiert. Dann muss der nicht, dann hätten wir den nicht gefunden, wenn er clever gewesen wäre. Aber gut. Ja, wie ging die Geschichte weiter? Epilog. Ja, sozusagen, wenn das Buch zu Ende ist, gibt es ja manchmal noch so, ja, was ist draus geworden? Der Kunde, wir haben etlichen Stunden mit dem telefoniert, glaubt natürlich nach wie vor nicht daran. Wir haben ihm ehrlich gesagt nur 2 mal 2,5 Mannstunden für die ganze Sache in Rechnung gestellt. Die Zeit, wo wir wirklich auf dem System drauf waren, nicht die 3 bis 4 Stunden, wo wir mit ihm telefoniert haben oder sonst was noch gemailt haben und pipapo. War eigentlich ganz nett, war ja ganz lustig und ich habe damals schon beschlossen, hey, das ist was für Chemnitz, wird gesponsert. Das ist wirklich. Außerdem hart verdientes Geld und der hat da wenig Umsatz gehabt und so weiter und war ja ganz lustig. Okay, ja. Haben wir alles nicht berechnet und so weiter und so fort. Und wie das dann immer so ist, jetzt muss ich ein bisschen jammern, mal so ein bisschen mein Leid mal klagen. Wir haben noch nicht mal Nacht- und Wochenendarbeit berechnet. Also noch nicht mal, es waren echt Werktag-Stundensätze. Anschließend wird natürlich über die Rechnungshöhe diskutiert. Wir so, boah, 600 Euro, wie kann das sein und so weiter und so fort. Und der Server wird natürlich weiter betrieben. Ab da war ich dann, wie gesagt, eh nicht mehr drauf. 6 Wochen später. Der Kunde hat die Hälfte von der Rechnung bezahlt, 2,5 Stunden, und hat mir ohne Scheiß ein 2-seitiges, eng beschriebenes Fax geschickt, auf dem Originalzitat stand, dass sie mittlerweile Schadensersatzansprüche gegen uns prüfen, weil das System wäre ja immer noch kompromittiert gewesen und wir hätten ja das nicht alles gefixt. Ja, ich habe auch damals gesagt, Neuinstallation, ja. Und jetzt ist der vielleicht schon wieder gesperrt, ja, weil das ursprüngliche Problem ja auch nie gefixt worden ist, ne, über das da eingedrungen worden ist. Und jetzt also heiße Luft, da passiert nichts, aber jetzt prüfen sie Schadensersatzsprüche gegen uns. Warum auch immer ich jetzt damit was zu tun habe. Jetzt musste er neu installieren, wahrscheinlich ist das meine Schuld. Und außerdem, ich habe jetzt auch was dabei gelernt, ich als Fachfirma sollte schließlich wissen, dass man nach einem Einbruch das System neu installieren muss. Da dachte ich mir, danke für den Hinweis, werde ich beim nächsten Mal berücksichtigen, ist mir total neu. Ich hatte zwar so ein paar Déjà-vus in dem Zusammenhang, so dialogmäßig, aber da stand da wortwörtlich so drin. Ja. Er zahlt eben nur 50%. Wir haben nochmal gesagt, ey, komm, du machst ja gerade den Falschen. Ne? Wir haben dich wiederbelebt und gerettet und nicht dich verhauen und so. Gab es keine Reaktion mehr drauf. Und jetzt hat man wieder das Theater, was man damit dann macht. Und das ist irgendwie alles nicht wert. Ja, so viel dazu. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ja. Wenn Sie mehr davon haben wollen, es gibt noch diesen Parallelvortrag LAMP Security, wie man eben so ein Zwiebelschalensystem für LAMP absichert, damit sowas nicht passiert. Wer Lust auf weniger hat, ist gerne mal eingeladen, mit mir oder meinen Kollegen das Gespräch dazu zu führen, eben Serveradministration zu betreiben. Und wer wirklich mal irgendwie den Mist am Dampfen hat, wir haben eine 24/7-Hotline, die 110, wo man im Notfall anrufen kann und wo auch nachts um zwei durchaus mal das Telefon klingelt, wenn es wirklich brennt. Eine Sache habe ich vorhin vergessen, die muss ich noch kurz nachtragen. Zwiebelschalenprinzip, das habe ich mich selber daran erinnert. Machen Sie sich vielleicht noch mal kurz klar, was da alles schiefgelaufen ist. Also beginnen von dem Passwort, wie der fehlenden Firewall, wie dem fehlenden Monitoring, wie dem fehlenden Fail-to-Ban und so weiter und so fort. Wenn auch nur an einer, wir haben ja vorhin diese Schritte so gesehen, ne? Wenn nur an einer dieser Stellen irgendwo ordentlich gearbeitet worden wäre, dann wäre das in diesem Verlauf erstmal stecken geblieben. Also es geht wirklich nur, weil durch die Bank das Versagen da war, von Anfang bis Ende. Wenn ich reinkomme, aber keine Backdoor öffnen kann, weil es eine vorgeschalterte Firewall gibt, ja, dann sitze ich erstmal auf dem Trocknen. Das kann passieren. Fehler im PHP-Code, dann ist das der Fall. Wenn dann noch System-Exec erlaubt ist, wenn dann noch OpenBASD erlaubt ist, wenn dann noch keine Firewall erlaubt ist und. Das heißt, wenn auch nur irgendwo mal eine Zwischenschicht eingezogen worden wäre in solchen Systemen, dann würde wahnsinnig viel einfach vertrocknen, verdursten und auf der Strecke bleiben. Und das ist halt immer, so ein Angriff ist eigentlich immer das Zusammenspiel aus mindestens zwei schwerwiegenden Problemen. Mit einem alleine wäre es ja immer gar nicht so schlimm. Und darum gucken Sie, dass Sie sich nicht auf eine Komponente verlassen, sondern Sie immer gucken, ne, so Indiana Jones mäßig, ab um die nächste Kurve und dann lauert die nächste Falle. Ja, wenn da noch Fragen sind, wir sind jetzt hier die zwei Tage unter uns, wir sind unten am Stand oder laufen hier frei irgendwie rum oder lassen uns anrufen. Wer das nochmal nachlesen will, das und viele andere Vorträge stehen bei uns frei downloadbar im Netz. Dankenswerterweise auch häufig mit Aufzeichnungen vom Chemnitzer Linux-Tagen. Und jetzt haben wir tatsächlich noch 7 Minuten Zeit für Fragen und Kommentare.
Ja, vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank erstmal. Gibt es jetzt schon irgendwelche Fragen? Ist ja immer eine nette Story, ja, solche Geschichten. Aber das ist ein typischer Fall, ja. Dass der Webentwickler dann gleichzeitig Admin ist.
Ja. Ja, gibt es noch eine Frage?
Also die Frage war, wie viele direkte Fehler es gab bei durch also Hacks durch Fehler bei
Webanwendungen in? Also die Frage war, wie viele Fehler gibt es jetzt durch wirkliche Applikationsfehler oder Bugs, die da drin laufen? Ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich bin da nicht hauptberuflich Forensiker. Ja? Ich gucke das nur auf dem Level hier an. Und ich sehe halt nur die bei mir anrufen. Wir haben schon Dutzende irgendwie von solchen Maschinen gehabt, eben ständig immer wieder. Meistens sind das wirklich auch Sachen, die sich nur auf PHP-Level unten abspielen. Ja? Oder halt eben auf so einem banalen Level. Ich kann das nicht beantworten. Ja? Man muss ja auch wirklich nochmal sagen, die Story, die ich Ihnen jetzt hier erzählt habe, ist jetzt ganz nett, aber eigentlich ist sie total banal. Das Root-Passwort war scheiße, der hat sich eingeloggt, der hat Programm installiert. Mehr ist ehrlich gesagt in der letzten Stunde nicht passiert. Also das ist jetzt noch nicht mal irgendwas ganz Großartiges, dass da revolutionär tatsächlich was passiert ist. Aber das ist der quantitative Alltag. Ja? Also das ist halt das, was so das einfach ausmacht in der Menge. Sonst noch Kommentare, Feedback, Kritik, Fragen? Bitte. Ja. Also Kommentar nochmal fürs Mikrofon. Ne? Nochmal Hinweis, Routen kann man umbenennen, man kann den SSH-Port verschieben, man kann ein bisschen Rate-Limiting machen und so weiter und so fort. Und man kann gute Passwörter benutzen oder gleich auf Keys wechseln. Für mich stellt sich noch ein bisschen anders dar, man kann auch einfach mal den SSH-Port in die Welt sperren, auch wenn er verschoben ist auf einen anderen Port, weil es gibt sowas wie Firewalls und Überraschung, es gibt sogar sowas wie VPN. Also warum kann ich überhaupt weltweit an so ein Ding da irgendwie ran? Ne? Es gibt viele Möglichkeiten, aber man kann sich natürlich durch Verstecken das ein bisschen rauszögern, auch wenn das Grundproblem natürlich bestehen bleibt. Sonst noch was, bitte. Ja, der Hinweis nochmal, wenn man einen Port größer 1024 macht, also das grundsätzliche Problem ist natürlich, über 1024 kann jeder einen Port aufmachen, ne? Also auch ein unprivilegierter User Klaus. Und natürlich bestehen da, darum sind ja auch unsere Systemdienste alle unten, ja? Und da besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, dass auch ein unprivilegierter Angreifer oben dann ein Pseudo-SSH installiert und wenn ich mich beim nächsten Mal einlogge, also sofern er den Port mal kriegt, weil mein Dienst nicht läuft, ne? Sonst kann er den ja nicht aufmachen, aber wenn er sich da irgendwie reinhakt und er ist vor mir an diesem Port und ich logge mich ein, dann kann er das natürlich mitschneiden, was ich mache. Ne? Insofern, ja, habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht, aber wenn schon, klar, dann mache ich irgendwas in der Mitte, also unter 1024, wo ich wenigstens alleine bin aus dieser Sicht. Gute Idee.
Wie fällt es mir da eigentlich in der Haftung, wenn man jetzt ein System vorfindet, was ja wirklich andere schaden kann?
Ja.
Wenn man jetzt, begibt man sich da in die Gefahr, dass man quasi noch als Mitstörer mitgefangen wird, wenn es später wirklich um Schadensersatzsprüche geht von Dritten quasi, wenn es dann heißt, hier die Firma Heinlein war da dran, die hat nichts dagegen unternommen, dass das Problem aus der Welt geschafft wurde. Sie haben zwar darauf hingewiesen, aber inwiefern ist man da selbst in der Haftung drin, wenn man sowas vorfindet?
Ja, also Frage nochmal fürs Mikrofon, für die Aufzeichnung, ne? Wie ist der Betreiber des Servers in der Haftung drin oder vielleicht ich auch als Dienstleister, der da drauf war? Ja, ich erkenne schon am Begriff Störer, wir haben es hier mit einem Fachmann zu tun, ja, weil das ist ein Begriff aus dem Ordnungsrecht. Nein, nein, es gibt eine Störerhaftung. Wenn ich sowas anschalte, bin ich ein Störer im Sinne des Polizei- und Ordnungsrechts und kann auch dann irgendwie... Und das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil A, das hat der Kunde kapiert, der war auch sehr erpicht drauf, gib mir Logfiles und pipapo, ich will Anzeige bei der Polizei erstatten. Das wiederum, also ich bin ja nicht auch Jurist, beschäftigt, aber das habe ich tatsächlich gar nicht richtig kapiert gehabt, weil ich gesagt habe, Junge, das ist eine italienische IP, vergiss es. Aber ich habe mich dann auch nochmal mit jemand anderem darüber unterhalten, der meinte, nee, nee, in dem Moment, wo ich das wenigstens erstmal grundsätzlich auch zur Polizei schicke, die können da nichts machen, die stellen das ein, aber habe ich aus meiner Sicht erstmal auch beweissicher dokumentiert, dass ich am 2. Januar diese Logfiles in der Art, das ist mein revisionssicherer Tresor, damit es später keiner sagen kann, ey, das hast du jetzt gefaked als Schutzbehauptung. Ich kann dann mal sagen, Jungs, da habe ich Anzeige erstellt, wenn jetzt 4 Wochen später was kommt, ihr habt das noch in Unterlagen und das kann nachweisbar nicht mehr von mir gefälscht worden sein. Und unter dem Gesichtspunkt ist natürlich so eine Strafanzeige tatsächlich sehr interessant, weil wie will ich sonst später noch beweisen können, dass ich damals aufgemacht worden bin. Das ist tatsächlich ein Punkt, der war mir so auch nicht klar, der ist nicht doof, auch wenn das Verfahren natürlich total für den Eimer ist. Zu der Frage der Haftung, also ich sehe das natürlich... Ich befürworte seit jeher, dass man für seine Server haftet, also auch Mailsysteme, die für Spam missbraucht werden und so, weil das Schaden ist. Ich sehe da eine Halterhaftung, ja, die sehen viele Juristen auch nicht, mangels technischem Verständnis auch, und das ist immer so schwierig, ne? Wie erklärt man einem Richter mit Schreibmaschine, was die Halterhaftung für einen Server sein soll? Aber wenn ich zum Beispiel analog mein Auto nicht richtig sichere und irgendwelche 16-jährigen Kiddies steigen da ein, weil ich den Schlüssel abstecken lasse, da steht offen rum und die fahren damit los, dann habe ich da zum Beispiel trotzdem eine Halterhaftung, weil ich eben mein Auto nicht richtig gesichert habe und das eben deutlich mit begünstigt habe. Auch wenn natürlich erstmal die Kids und die Eltern von denen dran sind. Ich muss meine Tiere sichern, dass die keinen Schaden anrichten. Ich muss mein Auto sichern oder die Dachlawine, wenn Schnee ist und so weiter und so fort. Und klar, wer hier mit grob fahrlässig, ja, oder sogar dolus eventualis, also Eventualvorsatz, ich lege es nicht drauf an, dass von hier aus woanders gehackt wird, aber ich sage, na wenn schon, ist mir doch egal, das ist eventuell, sehe ich da, würde ich als Jurist sofort auf eine entsprechende Art von Halterhaftung irgendwie plädieren und versuchen die auch, wenn ich den Eindruck habe, dass die das maßgeblich verschuldet haben und nicht nur selber Großopfer sind, versuchen durchzusetzen. Ja gut, für mich als Dienstleister, das ist jetzt schwierig, wenn ich jetzt ein akut da was sehe und sage, ey, das findet gerade statt, kann ich mich nicht aus meiner Sicht vermutlich, ich rede jetzt ein bisschen frei, nicht einfach ausloggen und sagen, ja gut, da fallen die Dachlawinen runter und so weiter, ich bin jetzt zwar Schornsteinfeger, aber ich kümmere mich da jetzt nicht drum, oder ich bin Arzt und der ist gerade krank oder sowas, den lasse ich liegen, ja, dann habe ich auch eine Pflicht zu handeln. schwierig. Also ich würde schon so sagen, wenn ich sehe, hier geht akut eine große Gefahr davon aus, hier ist was zugange, dass ich erstmal allgemeine Sicherungsmaßnahmen ergreifen muss. Wenn ich von dem beauftragt worden bin, man kann aber genauso gut argumentieren, das war sein Job. Ich bin gar nicht legitimiert, da schreibend irgendwas zu verändern. Ich sollte nur analysieren, nicht modifizieren. Da kann man trefflich in jede Richtung argumentieren. Das sehe ich erstmal nicht als primäre Gefahr, denktheoretisch möglich, aber ich kenne keinen Fall, wo das ernsthaft jemandem auf die Füße gefallen ist. Ich mache natürlich von allem, also darauf basiert ja auch dieser Vortrag, ich mache halt viel Cut-and-Paste, Logfiles, um zu dokumentieren, was habe ich wann wo vorgefunden. Das wäre jetzt so, ich meine, wir haben ja auch gesagt, auf dem Seziertisch, ja, früher hieß das mal OP-Tisch, dann habe ich beschlossen, nee, das ist klinisch tot, das ist ein Seziertisch. Das wäre das Pendant dann hier zum Diktiergerät von CSI Miami, so, oh, der Patient hat eine große Leber und so. Ja, also ich dokumentiere das halt über Cut-and-Paste und dann gebe ich das an den Kunden. Nö. Ich sehe, der Kunde sitzt sonst wo auf der Welt. Kenne ich noch nicht mal persönlich. Das war vor 2 Wochen. Da wird in meinen Augen auch nie was kommen. Das ist heiße Luft, weil irgendwie, keine Ahnung. Man muss mal verstehen, der Typ ist echt gefrustet. Der hat einen kleinen Webshop aufgebaut. Das kostet ihn irgendwie Geld und Frust. Der macht wenig Umsatz, kämpft da um sein Überleben mit seinem Nischenteil. Also man muss auch einfach verstehen, der versteht nicht, wie ihm und warum ihm da übel mitgespielt wird. Und hat natürlich auch nicht das technische Verständnis von uns, was da gelaufen ist. Also da muss man natürlich auch sehen, okay, in welcher Situation und wie ist er da nervlich drauf. Und 6 Wochen später kann man sich beruhigt haben, aber wenn das nicht hat, dann halt. Ne? Bitte? Den Kunden sind wir los. Ja, manchmal sieht man sie ja doch nach 2 Jahren wieder. Weil sie dann ankommen und sagen so, ja, alte Geschichte, aber kannst du nochmal? Also das ist uns auch schon mal, ja, gut, auf der anderen Seite, den heule ich dann auch nicht hinterher. Das Doofe ist immer, jetzt muss ich mal so jammern, gerade wenn man sich eben so Feiertag nachts um 4 für so kleine Nummern einfach einsetzt, wo man sagt so, ey, komm, um den kleinen Kram habe ich gar keinen Bock, aber bist lieb, mache ich trotzdem. Das wird einem ehrlich gesagt immer viel weniger gedankt, als wenn man irgendjemand 10.000, ja hier wird schon genickt, ne? Irgendjemand eine 10.000 Euro Rechnung stellt und sagt so, yeah, was für ein geiler Einsatz. Und die sofort einfach total zahlen, also. Das ist immer das eigentlich schade, wenn man wirklich eigentlich das aus Freundschaft hilft, das Übliche, dann wird man noch getreten. Ach, böse ist die Welt. Jetzt sag ich, die Welt ist doof. Nee. Jetzt sag ich, die Welt ist nicht genug. Es ist vorbei. Draußen ist Mittagessen, hoffentlich noch. Und bis zum nächsten Mal oder den nächsten Tagen hier wieder.
14 Uhr geht's weiter.